Ich möchte tatsächlich ein bisschen was über das Chatten erzählen. Also nicht erzählen, weil was machen wir hier eigentlich? Ich sitze hier so halb erhöht, das hat übrigens nichts mit mir zu tun, falls sich das mal jemand fragt, warum sitzen die Sprecher immer so gute 10 cm höher als alle anderen. Das hat was mit dem Thema zu tun, über das gesprochen wird, und das Thema ist Krishna. Und deswegen sitzt der, der in diesem Ritual, in der Bhagavatam-Lecture oder Bhagavad-Gita-Vortrag spricht, sitzt ein Stück höher, um das Thema zu bewegen. Nicht ganz so hoch wie in der Kirche, da sitzt man, das ist noch ein Stück höher, aber da hat man auch was zum Anlehnen und dann geht das auch. Aber das ist das gleiche Prinzip. Das ist eine Symbolik. Also was machen wir hier? Wir sprechen über Krishna. Das ist eigentlich nichts anderes als das, was wir vorher gemacht haben. Wir haben halt Krishna gechantet. Und das heißt, wir haben uns mit Krishna versucht zu verbinden. Ich glaube, es ist gut, wenn wir die Tür zumachen, dann können wir uns leichter konzentrieren. Danke. Und jetzt haben wir auch ein bisschen Luft, dann geht es besser. Genau, über Krishna sprechen heißt, sich mit Krishna zu verbinden. Und das wollen wir mal versuchen mit einem bestimmten Thema. Und zwar habe ich erstmal eine Frage an euch. Wir hatten schon mal gehört, wenn er im Kirtan sitzt, dass jemand sagt, singt mal von ganzem Herzen. So wenige? Okay, ein paar. Chant from your heart. From your heart. Hört man manchmal, ne? Und manchmal fragt man sich, was meint der jetzt? Also könnte man sich fragen, was meint der denn da jetzt? Wir sind doch hier ganz spirituell und das chant mal vom Herzen. Klingt so ein bisschen esoterisch vielleicht. Was meint er damit? Dem möchte ich mich ein bisschen nähern mit euch, dem Thema, was das heißen könnte. Und damit angefangen, mal drei Ebenen des Herzens vielleicht unterscheiden. Also man kann das Herz ja unterschiedlich auffassen. Als erstes gibt es mal so ein Organ, das pumpt mehrere hundert Liter pro Tag durch den Körper. Weiß das jemand genau? Wie viele Liter das Herz am Tag durch den Körper pumpt? Ich habe mal gehört, es sind ungefähr 400 oder so eine Badewanne voll. Oder, also relativ viel. Das ist ein sehr starker Muskel hier irgendwo. Bei den meisten, also ist drüben. Ist ein Organ. Das ist offensichtlich nicht damit gemeint, wenn wir sagen, chant mal vom Herzen. Da denke ich nicht an diese, also möglicherweise, also kann man versuchen, aber ist wahrscheinlich nicht das, was gemeint ist. Dann gibt es noch sowas wie, ja, von, es gibt ein emotionales Herz, das, das hat auch die, es gibt neue alternative Kliniken, Krankenhäuser, die auch diesen Aspekt mit berücksichtigen, dass die die berücksichtigen, dass die Emotionen auch mit dem physischen Herz verbunden sind. Also verbinden sozusagen die Gefühle, also die psychische Ebene mit der physischen Ebene. Und man weiß mittlerweile, dass wenn Menschen eine sehr große Kränkung zum Beispiel mal erlebt haben in ihrem Leben oder großen Herzschmerz, sagt man ja auch, dass das tatsächlich auch physische Probleme mit dem Herz erzeugen kann. Und es steht zumindest in Verbindung. Man beobachtet, dass da Zusammenhänge bestehen. Also da gibt es Studien sogar dazu. Also es gibt sowas wie ein emotionales Herz. Also das ist was, wenn man, weiß nicht, vielleicht gibt es ja einen von euch, dem das was Neues ist, deswegen spreche ich mal drüber. Gefühle sind was ganz Echtes und jeder hat sie, auch wenn man nicht immer den Zugang dazu hat. Und sie haben großen Einfluss auf unser Denken. Und es ist das, was sehr stark lebt in uns, wenn wir unter Freunden sind, wenn wir unter Menschen sind, die uns nahestehen, aber auch wenn wir Dinge erfahren im Leben, die uns nicht so gefallen, dann erleben wir Emotionen. Und das kann man auch unter Herz verstehen. Aber auch das ist nicht gemeint, wenn wir sagen, sing mal den heiligen Namen von Krishna von Herzen. Hm? Nee. Nee. Überraschung. Ja, man fühlt was, wenn man Hare Krishna singt. Aber idealerweise versuchen wir uns dabei auf eine ganz bestimmte Ebene zu bringen. Und es gibt sozusagen noch eine dritte Ebene des Herzens, also das Selbst, das Innerste im Herzen. Und ist noch näher als unsere Emotionen. Und an diesem Ort sitzt die Überseele, Krishna in unserem Herzen. Also das ist der kleine Raum, den wir manchmal, hoffentlich, zum Beispiel im Kirtan, gerade eben, oder zu anderen Zeiten, besuchen dürfen, wo wir erfahren, ich fühle mich gerade Gott nahe. Das ist das spirituelle Herz. Wir erleben das nicht immer, wenn wir zum Beispiel in den Tempel kommen oder wenn wir Klapper chanten oder über Krishna hören, aber das ist ein wichtiges Ziel, wenn wir über Krishna, wenn wir mit Krishna in Kontakt aufnehmen, dass wir an dieser Stelle Kontakt aufnehmen, mit dem spirituellen Herz. Ja, also das ist eine ganz spannende Frage. Ja, was ist denn das jetzt? Was ist das für eine Gegend im Universum? Das ist letztlich die Ebene der Seele und von Krishna. Und die ist ganz grundverschieden von allem anderen. Und um das nochmal abzugrenzen, möchte ich von diesen emotionalen Gefühlen, die wir vielleicht haben, nochmal abzugrenzen, möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Da gab es einmal einen. Kümmert sich jemand um das süße Kind? Gut. Gut, okay. Da gab es einmal einen Menschen, der hat einen Vortrag besucht, so ähnlich wie ihr, hat sich in den Tempel gesetzt und bei einem in einem Tempel vor einem großen Heiligen gesetzt, der dort über Krishna gesprochen hat. Und dieser Mensch hat dann in der Gruppe, fing auf einmal an zu weinen. Und der Heilige, der vorne saß, war ganz motiviert, ach, endlich mal jemand, der hier das Thema kriegt und zuhört. Und er hat dann weiter sich vertieft in Krishna und hat viele Spiele von Krishna erzählt und viele verschiedene Eigenschaften von Krishna gepriesen und hat gemerkt, oh Mensch, der ist ja total berührt, der Mensch, der weint da und guckt immer wieder zu mir und dann weint er wieder und ja, und er war ganz inspiriert, hat dann ein bisschen länger gebraucht, seinen Vortrag abzuschließen, weil er so inspiriert war, ist dann anschließend zu diesem alten Mann gegangen und hat ihn gefragt, ja, also es freut mich ja total, dass du so inspiriert warst von dem, was ich gesprochen habe. Normalerweise, wenn ich in dieses Dorf komme, sind die alle so, ja, ich fühle mich so ein bisschen wie auf dem Friedhof. Die haben alle kein Interesse und gucken mich so leer an und du bist so berührt. Und was hat dich besonders berührt? Erzähl mir mal, was war denn der Punkt? Vielleicht kannst du mich ja auch inspirieren. Und der alte Herr hat dann erzählt, naja, das hat gar nicht so viel mit dem Thema zu tun, was du erzählst. Es hängt eher an deinem Bart. Was? An meinem Bart? Und okay, erzähl mehr. Hast meine Aufmerksamkeit. Dein Bart erinnert mich an den kleinen Bart von meiner Ziege. Ich bin Ziegenhirte. Und eine meiner Ziegen ist vor 3 Tagen gestorben. Und ich bin so traurig. Dass jedes Mal, wenn ich dich anschaue, bin ich einfach so berührt und traurig und dann muss ich weinen. Bitte entschuldige. Ich hoffe, ich habe dich nicht abgelenkt. Und der Heilige Mann. Oh nein. Also diese Art Berührtsein, die ist gut, wenn man in Kontakt hat zu sich selbst und weiß, wie geht's mir gerade. Das macht zwischenmenschliches, das macht das Leben ein bisschen leichter, wenn man sofort weiß, wenn mich was stört und bin gerade traurig oder ich bin gerade fröhlich, wenn ich eine Person sehe oder ich schäme mich für irgendwas, wenn ich das tue. Es ist gut, wenn man das schnell merkt, weil dann kann man direkt damit umgehen und muss nicht irgendwie irgendwelche anderen Dinge tun und Ausflüchte gehen. Das ist gut, aber es hat noch nichts mit der spirituellen Berührtheit zu tun, die wir uns wünschen. Aber wie kommt es dann, dass dieses spirituelle Berührtsein oder das spirituelle im Herzen ergriffen sein immer verglichen wird mit Dingen, die scheinbar ähnlich sind zu diesem ganz normalen emotionalen Leben? Zum Beispiel, Rupa Goswami sagt in seinem Klassiker über Bhakti, also dem Bhakti Rasamrita Sindhu, wo er die ganze Wissenschaft von Bhakti erklärt, sagt er so einen Satz. Und zwar geht er so, dass genauso wie junge Mädchen sich angezogen fühlen von Jungs und Jungs sich angezogen fühlen von Mädchen, möchte ich, dass meine Hingabe zu dir, mein Herr, sich ständig vergrößert. Also es wird mit einer Sache verglichen, die wir aus dieser Welt kennen. Und er hat das ganz bewusst ausgewählt. Warum sagt er die Anziehung, warum wählt er das als Beispiel, die Anziehung zwischen Jungs und Mädchen, die vielleicht in der Pubertät sind oder so. Weil das ist irgendwie scheinbar das, was in dieser Welt am stärksten jemanden berührt oder am meisten ergreift. Das ist eine der stärksten Emotionen. Und er wählt es als Beispiel, weil er sagen möchte, dass es nicht reicht, dass wir in den Tempel gehen und eine formelle Zeremonie durchführen und vielleicht eine bestimmte Anzahl von Runden auf der Japamala chanten. Dass es nicht reicht, täglich so und so viele Seiten in den Heiligen Schriften zu lesen oder ganz toll den Tempel zu wischen nach dem Samstagsfest, bis in jede Ecke. Das ist alles gut, aber Rupa Goswami ist der Meinung, das reicht nicht, sondern das muss ein gewisses Gefühl da drin sein. Und was dieses Gefühl ist, möchte ich jetzt so ein bisschen näher beschreiben. Und dann auch ein paar Worte zu sagen, wie man da hinkommen kann. Weil wir wollen ja nicht nur Themen besprechen, sondern wir wollen ja Lösungen besprechen. Ich habe mir was zurechtgelegt, es liegt aber noch im Regal, deswegen muss ich kurz aufstehen. Ich
habe schon die Seite aufgeschlagen. Auch eingeschlafen.
So. Also die Frage lautet jetzt, was sind denn so spirituelle Gefühle? Und das deutet sich in diesem Vers, den ich euch vorlesen möchte, ein bisschen an. Den Vers hat die Königin Kunti geschrieben. Das ist eine Verwandte von Krishna. Als Krishna auf der Erde war sie seine Tante. Tante? War mir gerade unsicher für den Moment. Und sie merkt gerade oder hat gerade festgestellt, Krishna verlässt uns jetzt, er verlässt die Stadt und geht wieder weiter auf Reisen und sie möchte sich von ihm verabschieden und wird sehr ergriffen, weil sie merkt, ja, mich stört das ganz schön, dass er jetzt geht. Und deswegen betet sie und kommt dann zu diesem Punkt und sagt, einen Moment. Sie sagt unter anderem, dass sie sich wünscht, dass all die Schwierigkeiten, die sie erlebt hat in den letzten Jahren zusammen mit ihren Kindern, den Pandavas, dass sie das sehr gerne nochmal erleben würde. Wenn das bedeuten würde, dass Krishna dann wieder so nah bei ihnen ist. Also Krishna hat, ich müsste jetzt sehr weit ausholen, möchte ich an der Stelle nicht machen, Krishna hat sie und ihre Familie an sehr vielen Gelegenheiten beschützt, persönlich. Und sie haben das gemerkt und deswegen erinnert sie sich, mir wäre das lieber, nochmal zu erleben, als wenn du jetzt gehst. Und dann sagt sie, also das passt dazu, deswegen habe ich das noch kurz dazu gesagt, sie sagt, mein Herr, nur diejenigen, die materiell ernüchtert sind, können sich dir leicht nähern. Denn wer dem Pfad des materiellen Fortschritts folgt und durch sein achtbares Elternhaus durch großen Reichtum, gute Bildung und körperliche Schönheit höhere Positionen in dieser Welt erreichen möchte, kann sich dir nicht mit Aufrichtigkeit zuwenden. Der Satz war ein bisschen verschachtelt. Kurze Zusammenfassung. Also sie sagt praktisch, und die Acharyas unterstützen sehr dieses Gebet, sie zitieren diesen Vers sehr häufig, also die großen Heiligen zitieren diesen Vers, weil sie der Meinung sind, sie hat da was sehr Wahres gesagt. Wenn man materiell noch nicht ernüchtert sich fühlt, sondern Zufriedenheit in dieser Welt anstrebt, wenn das das Anliegen ist in meinem Herzen, dann kann ich nicht in diesen kleinen Raum betreten, den ich vorhin beschrieben hatte, also das spirituelle Herz. Das ist, was sie im Wesentlichen sagt, und Srila Prabhupada betont das nochmal und sagt, in den Shastras, also den Schriften, heißt es, dass ein materialistischer Mensch durch das einmalige Aussprechen des heiligen Namens des Herrn von mehr Sünden oder negativem Karma befreit wird, als er jemals begehen kann. Irre. Also steht nicht hier, aber finde ich irre. So gewaltig ist die Kraft, die dem Chanten des heiligen Namens innewohnt. So gewaltig. Es liegt nicht die geringste Übertreibung in dieser Feststellung. Der heilige Name ist tatsächlich so mächtig. Allerdings gibt es beim Chanten qualitative Unterschiede, die von der inneren Haltung abhängig sind. Ein hilfloser Mensch kann den heiligen Namen des Herrn voller Hingabe chanten, wohingegen ein Mensch, der denselben heiligen Namen in materieller Zufriedenheit von sich gibt, nicht so aufrichtig sein kann. Also das ist dieses, wenn ich mich gerade in großer Zufriedenheit mich genug tue und entweder das oder ich wünsche mir das gerade und möchte nichts, nur das. Ich möchte einfach zufrieden sein materiell und ich überlege, ja, wie könnte ich denn noch einen besseren Job kriegen, wie könnte ich noch eine bessere Wohnung kriegen und wie könnte ich mit meinen Freunden besser klarkommen. Ich bin immer so unsicher, wie kann ich da noch irgendwas tun? Das sind ganz natürliche Bedürfnisse zum Teil. Nur wenn das unser Herz gerade füllt, dann ist es schwierig, diese Aufrichtigkeit aufzubringen und sich an Krishna zu wenden. So, jetzt würde ich gerne mal ein paar Stimmen hören aus dem Publikum. Wenn ihr das hört, was macht denn das mit euch?
Also ich höre es manchmal, oder es wird ja oft so gesagt, und habe auch gemerkt, es gibt auch eine andere Ebene. Ich habe zum Beispiel gesehen, wenn man, für mich ist so ein bisschen, wenn es jemand materiell schlecht geht und er wendet sich an Krishna, dann ist es eigentlich mit einem Motiv verbunden. Hey, befreie mich doch mal. Ja, es ist nicht, oh Krishna, du bist so wunderbar, ich möchte dir dienen. Nee, befreie mich doch mal. Ja, befreie mich aus meinen schlechten Verhältnissen. Und deswegen ist mir eigentlich lieber, wenn man irgendwie sagt, okay, mir geht's materiell okay, ne? Und ich gehe nicht aus materiellen Gründen zu Krishna, weil ich habe eigentlich alles, was ich brauche, sondern weil Krishna so wunderbar ist. Nicht, weil er mich befreien kann, sondern weil er so toll ist und ich möchte eine liebevolle Beziehung zu ihm haben. Ohne materielle Motive, ohne das Motiv der Befreiung. Hört man nicht so oft, aber das ist so, wie es mir damit geht.
Gibt es noch andere Kommentare?
Ja, ich kenne das ganz gut, ne? So, also diesen Wunsch oder diese Wünsche, ja, also die kommen hier und da, also Wünsche sind, also ich kenne das sehr gut von mir selber, ja, Wünsche zur Lebensoptimierung, so, in der materiellen Welt, ne? Und ich kenne auch das Gefühl, wie schwer es dann manchmal ist zu chanten. Also zu chanten, es geht mechanisch, ja, aber so mit einem Gefühl zu chanten, mit einem Fokus auf Krishna zu chanten, mit dieser aufrichtigen, weiß nicht, Sehnsucht oder Suche nach Krishna, ist dann manchmal umso schwieriger. Ja. Gleichzeitig brauche es halt, gewisse Basics in dieser Welt, ja. Also ich brauche eine gewisse Ausgeglichenheit, ich brauche Freunde, ja, ich brauche einen gesunden Körper, ich brauche auch einen Platz, wo ich sein kann, um einigermaßen frei zu sein im Geist, fürs tägliche Chanten beispielsweise. Ja.
Mhm. Noch andere Stimmen, mein Feedback.
Mhm. Ja, ich sag's mal auf Deutsch. Mhm. Also ich finde es schon, manchmal schon sehr, dangerous?
Gefährlich.
Ja, gefährlich, also weil wir hier auch, ich sag mal, wirklich im materialistischen Westen sind, ne, schon hier mal irgendwie und so weiter. Wo wir einfach auch, also wo diese spirituelle Weisheit nicht so präsent ist, wie vielleicht andernorts auch, weil hier sind viele Leute einfach ja auch zu komfortabel in dieser Komfortzone, die aber eigentlich gar nicht komfortabel ist. Und was ihr gesagt habt, das stimmt natürlich auch, ne, na klar. Aber was ich dann auch von Sachinan Swami auch gehört habe, ist so, dass egal, also ob es jetzt materiell gut geht oder weniger gut geht, ist halt so, dieser Ort, diesen heiligen Ort, den du da in deinem Herzen betreten willst. Also Sachinan Swami hat es so auch gesagt, ja, wer will denn eigentlich wirklich diesen Schmerz treffen, dass du jetzt gerade halt von Krishna getrennt bist. Und dann kann man sich natürlich ganz leicht einfach in andere Sachen fliehen auch. Ich weiß nicht, was du gerade meinst.
Das ist das, was ich wollte nur hören, was ihr denkt.
Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, na das, also wenn du, egal ob du jetzt materiell zufrieden bist oder nicht, es geht ja um Krishna, unsere Beziehung mit Krishna. Ja? Und das ist dann aber, also natürlich musst du da erstmal hinkommen, du musst natürlich erstmal ein Ort haben, wo du chanten kannst, du musst erstmal, auch materiell musst du irgendwo ein bisschen sicher sein, ne? Also total. Und wenn du das dann aber erstmal erreicht hast, was ist denn dann der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist halt wirklich da, an diese Tür zu klopfen in unserem Herzen, in unserem spirituellen Herzen und dann erstmal gucken, geht diese Tür jetzt auf, weil eigentlich kann die ja nur Krishna aufmachen. Ne? Ist ja nur ein One-Way-Street sozusagen. Und dann hat Sachinanda Swami halt gefragt, herausgefordert, hat er gefragt, wer will denn wirklich diesen originalen Schmerz treffen?
Aushalten.
So aushalten, genau. Und das halt hinter dieser Tür und dann kann man, also natürlich, weil wir sind ja auch so, ich rede gerade viel, aber das ist halt wirklich so, dass wir als Lebewesen, wir suchen halt immer nach Pleasure, wir suchen immer nach Glückseligkeit, nach wer zu Beyoncé sind oder eine kleine Küchenschabe, wir wollen ja alle nur, dass es uns gut geht, auch oder auch den Leuten um uns rum und so weiter, aber das ist dann halt auch so, wenn du wirklich da bei diesem originalen Schmerz angekommen bist, dann denkst du dir, ach nee, eigentlich will ich doch lieber jetzt ein Eis essen oder so. Mhm. Weißt du, weil da bist du schon angekommen, weil das ist ja auch nicht schön. Also, okay. Ja.
Vielleicht noch zwei andere Stimmen noch?
Also, meistens ist mir so gegangen, wenn man in Not ist, ne, dann rufst du Gott an, oder Krishna, oder, ja, in dem Fall habe ich wirklich Krishna gesagt, und der ist ein Wort stehen geblieben. Ja, also ist mir mehrfach passiert, dass eigentlich so ist es normal, aber in Notsituationen funktioniert es super. Also,
ja. Danke. Ich möchte noch jemand? Noch jemand was sagen?
Für mich war das Leben permanent eine Herausforderung, ob ich nun obdachlos, arbeitslos, alles los war, das war für mich nie das Problem, weil ich nie hinter Geld her war. Also habe ich auch diese Wünsche nicht und die habe ich heute auch nicht. Mir geht das hervorragend und in Gott, weil ich weiß, ich bin in Gott und ich bin in Schule. Ich bin immer in Schulung und das von morgens bis abends. Also, und bin immer auch mit den Herausforderungen glücklich dabei, weil ich weiß, ich lerne in jeder Situation. Und das ist für mich wichtig. Mhm.
Dankeschön. Also ich habe so drei Aspekte gehört. Einerseits, wir brauchen irgendwie so die materiellen Basics. Wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass es uns einigermaßen gut geht. Das ist normal und teilweise auch, solange wir noch nicht sehr weit sind, spirituell wahrscheinlich ohne Voraussetzung, dass wir spirituelles Leben überhaupt praktizieren können. Also dass wir zum Beispiel ein Dach über dem Kopf haben, unter dem wir chanten können, dass kein Blitz in uns einschlägt und so. ist hilfreich. Und all diese anderen Dinge, auch emotional, Freunde und so weiter. Auch in cool. Und dann gleichzeitig braucht es, gleichzeitig ist es so ein bisschen ein Schmerz, den man vielleicht begegnet, wenn man diesen Raum lange nicht betreten hat. Also diesen, oh, da ist Herr Krishna und ich bin ja auch da und war so lange nicht hier. Und das ist eigentlich das, was ich will. Am innigsten und im Innersten meines Herzens möchte ich eigentlich nur mit Krishna sein und ich war gerade 3 Monate woanders. Und das tut ein bisschen weh. Und deswegen hat man auch diese Neigung, dem auszuweichen. Fand ich auch einen interessanten Punkt. Also dieses Herz hat so eine kleine Schwelle anscheinend manchmal. Diese Türschwelle. Und den dritten Punkt fand ich auch sehr spannend. Den habt ihr beide so ein bisschen ähnlich beschrieben. Wenn wir in Not sind, gelingt uns das relativ leicht. Weil dann tut eh alles weh und dann immer nur noch. Also dann stört auch diese Schwelle nicht mehr, mit anderen Worten. Also das ist sozusagen, kann hilfreich sein. Und ich glaube, das ist auch, warum Krishna manchmal uns so ein bisschen was von unserem negativen Karma zuschiebt. Zumindest sagen das auch die Acharyas in der schönen Nachfolge häufig. Das. Und auch Königin Kunti hatte ich ja erzählt, sie wünscht sich sogar, dass ihr das geschieht, damit sie dann schneller in diesen Raum kommt, wo sie direkt Krishna voller Inbrunst rufen kann und ohne Rückhalt, ohne, ja, wenn da noch das wäre auch noch gut zusätzlich, wenn ich noch ein Haus hätte oder in was auch immer, also was einem so einfällt. Also wenn das so wegfällt in dem Moment, das ist eigentlich das Beste, was uns passieren kann. Und ja, wie kommt man denn in diesen Raum, das also ein Unglück kann das Thema sein, also wie es zum Beispiel auch dem Elefanten Gajendra gegangen ist, kennen vielleicht einige von euch auch, für die es nicht kennen, die Geschichte, es war ein Elefant in den himmlischen Planeten und der hat war auch sehr zufrieden mit sich und seinen Elefantenfreundinnen oder seiner Familie und ist also durch die. Es war so ein mystisches Wesen, er konnte eigentlich fast denken wie ein Mensch. In den himmlischen Sphären war dieser Elefant und er hatte da gebadet in einem wunderschönen Fluss und ist dann beim Baden quietschvergnügt, hat ihn dann ein Krokodil gebissen in seinem Vorderbein. Und hat da so gekämpft mit dem und hat gekämpft und dachte, ja, das kriegen wir schon hin. Aber irgendwann hat er gemerkt, das wird nichts. Also ich kämpfe jetzt eine Stunde und nach einer Stunde, nach noch einer Stunde, hat er sich gemerkt, ich kämpfe seit 6 Stunden, ich komme hier nicht mehr raus. Dann hat er in großer Hilflosigkeit sich dann an Krishna gewandt. Und er konnte sich durch Krishnas Gnade sogar an ein Gebet erinnern, was er in seinem letzten Leben, als er Mensch war oder so eine Art Halbgott, konnte sich an dieses Gebet erinnern und hat es dann ausgesprochen in Elefantenstimme und hat dabei eine Blume noch aus dem Fluss gepflückt, eine Lotusblume oder eine Seerose, und hat sie dann hochgehalten, als Krishna infolge seines Gebets erschienen ist, und hat sie ihm dargebracht. Also das ist so eine typische Beschreibung, die wir im Srimad Bhagavatam auch finden, wo jemand in großer Not sich an Krishna wendet. Es gibt auch andere Situationen, wo dieser Raum betreten wird, zum Beispiel bei dem Dämon Vritrasura, das war also ein großer Dämon, von dem erzähle ich, glaube ich, fast in jedem Vortrag, den ich gebe, aber ich mag die Geschichte sehr. Das war jemand, der wurde verflucht, ein großer Dämon zu werden, also ein Unhold, ein Ungeheuer. Und das auch sehr mächtig war und die Kraft hatte, die himmlischen Kräfte zu unterwerfen in dieser Welt. Also ein sehr mächtiges Wesen, der aber gleichzeitig ein großer Geweihter von Krishna war, im Innersten seines Herzens, aber nur dort. Seine Emotionen und sein äußeres Verhalten waren die eines sehr bösen Wesens. Also es gibt ein paar Beschreibungen, was er so macht, kann ich mich gerade nicht genau erinnern, aber er hat er hat die Welt ganz schön terrorisiert. Und letztlich kam es zu einem Kampf zwischen ihm und dem König des Himmels, Indra. Und Indra hatte eine, überhaupt um diesen Dämon zu besiegen, musste er eine supermächtige Waffe bauen mit Hilfe eines Heiligen. Also selbst Indra, der König des Himmels, konnte nichts gegen ihn ausrichten, ohne weiteres. Hat dann aber diese Waffe bekommen und letztlich kam es dann so weit, dass sie im Kampf an der Stelle waren, wo Indra über ihm stand und hätte ihn also töten können. Und er hat aber gezögert, weil er gemerkt hat, oder er wusste, das hat er von Vishnu erfahren, dass das ein Devoti ist, dieser Dämon. Und er hat gezögert. Und dieser Dämon hat dann ihn sogar ermutigt. Ey, du kannst das, ne? Na, du machst das, du hast die super Waffe und, ne? Hack mir den Kopf ab. So, yeah, come on. Also er hat ihn ermutigt sogar. Also in dem Moment ist dann diese... Das ist ein bisschen, warum erzähle ich es, das ist ein bisschen eine andere Situation, als wenn man einfach nur leidet. Das war so eine ich würde sagen, vielleicht eine Gelegenheit, eine besondere, weil er hat verstanden, jetzt ist der Moment, wo ich diesen dämonischen Körper loswerden kann. Und jetzt steht über mir sogar ein Devoti des Herrn, der von Indra besiegt. Das ist so eine Gelegenheit, und dieses innere Herz ist bei ihm aufgeglüht. Und er hat dann wunderschöne Gebete gesprochen, die ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf weiß, aber das sind wunderschöne Gebete, stehen im 6. Kanto, 11. Kapitel, kann ich jedem empfehlen, mal zu lesen. Wird von vielen Devotis als die Substanz oder die Kernbotschaft von Bhakti bezeichnet, diese Gebete, die dieser Dämon da spricht. Also sehr spannend. Und das ist auch so eine Situation gewesen, eine besondere Gelegenheit, wo man sagen, oh je, jetzt habe ich die Gelegenheit, zu Krishna zu gehen. Jetzt kann ich zurück nach Vrindavan. Das ist eine Möglichkeit, also Leid, sowas. Und dann kann man das natürlich auch in weniger extremen Situationen erfahren. Und bewusst auch herbeiführen. Und jetzt kommt es, jetzt wird es ein bisschen motivierender vielleicht, auf der Ebene zumindest. Wir können was tun, um in diesen Raum zu kommen. Und das ist, hören wir relativ häufig, nämlich Hare Krishna chanten, also den heiligen Namen chanten von Krishna. Und zu Vorträgen gehen über Krishna, die hoffentlich mit Krishnas Inspiration durchdrungen sind. Wir können überhaupt zum Tempel gehen und Krishnas Deity sehen. Und all das berührt uns hoffentlich, wenn wir in der richtigen Haltung kommen. Und wenn wir, was kann man noch machen? Was sind noch? Listen. Zuhören, ja. Also nicht nur hinsetzen und sitzen, auch zuhören, genau, das könnte auch helfen. Was hilft uns noch in diesen, ins spirituelle Herz zu kommen? Prasadam, genau. Ist eine wunderbare Sache.
Sadhusanga.
Gemeinschaft mit Devotis. Also Gemeinschaft mit Menschen, die diesen Kontakt zu Krishna im Herzen haben. Ich wollte kurz was zu Prasadam sagen, wollte ich gerade darauf eingehen. Wir unterschätzen das manchmal. Ne? Wir gehen zum Tempel, ne? Da gibt es dann so geweihte Speise, ne? Das kommt irgendwo auf dem Altar, ne? Und das ist so, ne, vegetarisch. Und, also manchmal kommen wir und lecker, ne? Schrikant, toller Reis und was nicht alles, indisch vielleicht, gefällt uns vielleicht diese Art zu essen. Und irgendwie in guter Gemeinschaft, das ist auch gut. Aber allein dieses Prasadam ist eine ganz besondere Sache. Und es gibt ganz viele Menschen, die sind zu Krishna gekommen, einfach nur, weil sie ein Stück Prasadam gegessen haben und sich gewundert haben, was ist das? Und, ja, und dann unbedingt diesen Geschmack wieder erfahren wollten. Und dann haben sie Devotis gesucht, wo sie das nochmal essen können. Und natürlich auch mehr darüber erfahren können. Also das ist, weil das, was Krishna berührt hat, ist halt identisch mit ihm und es inspiriert unser Herz. Das wohl wichtigste, der wichtigste Aspekt, würde ich sagen, ist die Gemeinschaft mit Devotis. Also das ist, was man immer wieder hört von allen Heiligen oder Anfänger-Devotis oder mittelweiten Devotis. alle sagen das Gleiche. Wir müssen, wenn wir diesen Kontakt zum Herzen haben wollen, wo Krishna anwesend ist, müssen wir Gemeinschaft mit Devotis haben, denen dieses Feuer im Herzen brennt. Das Bhakti-Feuer. Übrigens ganz interessant auch der Begriff Yoga. Der heißt doch, was heißt denn der? Weiß das jemand?
Verbindung.
Verbindung, genau. Viele heißen ja, denken ja, es heißt Gymnastik, aber es heißt eigentlich Verbindung. Also im Gymnastikfall, also in diesem, ja, die ganzen Kurse, die da in Berlin laufen, sind wahrscheinlich 3412 Yoga-Studios ungefähr. Die machen Yoga auch in dem Sinne, dass man Kontakt aufnimmt, also Verbindung, in dem Fall mit seinem Körper und seinem Geist. Also dass man, aber der Grund, also der Hintergedanke ist eigentlich, ich nehme eine Verbindung auf. Und deswegen gibt es verschiedene Arten von Yogas. Und Bhakti-Yoga heißt eigentlich, ich verbinde mich mit Bhakti oder mit Bhagavan auch, also mit Krishna. Und da ist die Frage, wer verbindet sich da? Also das ist, also was muss da zusammenkommen, damit das funktioniert? Und ganz spannend, da gibt es eine tolle Geschichte im Srimad Bhagavatam im 11. Kanto. Da erscheint Krishna vor vier Heiligen. Die heißen die vier Kumaras. Das sind kleine Jungs, die sind so, wie alt sind die wohl? So drei Jahre oder vier Jahre? Vier Jahre. Also kleine Mannequin. Also die sind noch ganz klein, sind aber große, powerful Yogis. Aber die haben sich entschieden, in dieser Kinderform zu bleiben, weil sie das irgendwie so unschuldig finden und es gefällt ihnen. Sie rennen auch nackt durch die Gegend und die hatten eine große spirituelle Frage, die sie nicht lösen konnten, und dann erschien ihnen eine Form von Krishna, die hieß Hamsa Avatar. Kam Krishna in Form eines Schwans, sagt man. Steht nicht genau geschrieben, dass er wie ein Schwan aussah, glaube ich, aber der Name lässt es vermuten, dass er so eine Form hat. Und sie waren so, er kam so, und die waren so absolut verwundert, diese unglaublich strahlende, leuchtende Form von Krishna zu sehen, dass sie erstmal, und das sind große Philosophen, muss man sagen, sie unterrichten große spirituelle Meister im ganzen Universum, diese vier Jungs. Die sind also Philosoph schlechthin. Also das sind die absoluten Lehrer. Also die verstehen feinste, subtilste Punkte von allem. Und das Einzige, was ihnen einfiel, als sie ihn gesehen haben, sie waren so überwältigt, sie haben gefragt, wer bist du? Und dann hat Hamsa so geantwortet, wen meinst du? Also, wen meinten ihr? Und meinte die fünf Elemente, aus denen ich bestehe? Also so Feuer, Erde, Wasser, Luft. Also wenn ihr das meint, dann müsstet ihr eher sagen, wer seid ihr? Und die so, wie ist denn der? Was haben wir denn gefragt? Also die größten Philosophen waren völlig verwirrt. Und dann hat er noch gesagt, ja okay, das habt ihr wahrscheinlich nicht gemeint. Ihr meint wahrscheinlich das alldurchdringende Göttliche. Aber dann verstehe ich eure Frage ehrlich gesagt nicht, weil das, auf der Ebene sind wir ja eins, und dann müsst ihr eigentlich, wenn ihr überhaupt fragt, weil eigentlich besteht ja kein Unterschied zwischen mir und euch, also dann ergibt die Frage irgendwie da auch keinen Sinn. Also dann hättet ihr auch sagen können, wer ist es oder sowas. Also ich paraphrasiere jetzt diese Unterhaltung, die kann man mal lesen im 11. Kanto, ist sehr spannend. Ja, und letztlich hat er sie darauf hingeführt, dass das wirkliche Selbst ist dieser innere Funke, der aufblüht und der inspiriert ist, wenn man Krishna sieht. Das ist das eigentliche Selbst. Und Krishna ist diese eine Person, die auch so ist, aber am wunderbarsten von allen. Also das wird dann in diesen Erläuterungen sehr schön geschrieben. Also das ist, die beiden müssen in Kontakt kommen. Also unser Bewusstsein, also wir Seele bedeutet eigentlich, wir sind Bewusstsein, ein kleiner Funken von ich weiß was. Also ich weiß, ich habe hier ein Bein, ich habe auch einen Rücken, den sehe ich zwar nicht, aber ich kann fühlen, dass der da ist. Und das ist ein Symptom von Leben. Und Leben heißt im spirituellen Sinne, ist eine Seele, also Bewusstsein. Also das ist der eine Punkt. Und dann gibt es der andere, und der ist halt Krishna. Und das heißt, wir müssen bewusst diesen Kontakt aufnehmen. Also es reicht nicht, da zu sitzen und Hare Krishna, Hare Krishna, und wir denken an alles mögliche anderes, sondern unser Bewusstsein muss wirklich in Kontakt kommen mit Krishna. Und das kann man üben. Also einerseits gibt es wir hatten diese paar Gelegenheiten aufgezählt, leidvolle Umstände, besondere Gelegenheiten hatte ich jetzt mal so, Gemeinschaft mit Devotis. Aber wichtig ist, dass wir das ganz bewusst tun. Und dann wird es ein Yoga und nicht nur ein Ritual oder irgendwas, ja, das ist nicht so effektiv, wenn man es unbewusst tut. Weil das Bewusstsein ist der Kern von dem ganzen Vorgang. Ohne das kommen wir nicht aus. Und ganz spannend ist die Frage auch, wir denken ja häufig, meine Gedanken weichen immer so ab und ich bin immer so abgelenkt beim Chanten oder ich habe immer so eine schlechte Stimmung und deswegen mag ich das gerade nicht. Und was wirklich spannend ist, es gibt inzwischen ganz viele Bücher über Psychotherapie auf dem normalen Buchmarkt, also wo Leute wirklich tolle Bücher lesen über Psychotherapie, die jetzt keine Experten sind, also sind für jedermann so Bücher toll geschrieben. Und da findet man in solchen Büchern immer wieder diese Psychotherapeuten, die Bücher schreiben, versuchen immer wieder rüberzubringen. Es gibt einen wichtigen Punkt. Ein Therapeut kann euch nie helfen, sondern er kann euch nur helfen, euch selbst zu helfen. Das heißt, eure schlechten Gedanken, eure Emotionen, darüber habt ihr gewissermaßen einen Einfluss. Also das muss man als erstes verstehen. Und das wissen die sogar in der Psychotherapie. Und wir können das auch wissen, worüber wir nachdenken, wo wir unsere Stimmung oder welche Art von Stimmung wir zulassen bei uns, darüber haben wir einen gewissen Einfluss. Nicht 100%, aber das ist immer wieder eine Entscheidung, die wir selber treffen können. Und wir sind dem nicht ausgeliefert. Das heißt, wenn wir abgelenkt sind, dann merken wir das und richten unser Bewusstsein wieder zurück auf Krishna. Ganz einfach. Immer, immer wieder. Also es ist kein Hexenwerk. Man muss nur verstehen, ich hab das unter Kontrolle. Es passiert mir nicht. Ich treffe Entscheidungen im Inneren. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, als Grundvoraussetzung zu verstehen. Also selbst die Psychotherapie weiß das. Ich würde gerne mit euch eine kleine Übung machen, um das mal noch ein bisschen bewusster zu tun. Eine kleine Meditation, wo wir mal den inneren Raum versuchen zu betreten und dann von da aus mal chanten zu Krishna und mal sehen, was passiert. Und dafür bräuchten wir eine Person, die sich darum kümmert, wenn jemand reinkommt oder irgendjemand ein Bedürfnis hat oder irgendwie irgendwas laut ist im Raum, damit die anderen versichert sein können, okay, es kümmert sich jemand drum. Wir brauchen einen Freiwilligen. Christoph, vielen Dank. Also, vielen Dank, Christoph. Wir machen jetzt eine kleine Meditation. Setzt euch dazu mal entspannt hin. Also, ich wollte nochmal irgendwie Kissen zurechtrücken oder vielleicht braucht der ein oder andere einen Stuhl. Um wirklich bequem zu sitzen. Es geht darum, bequem zu sitzen. Und ich werde euch dann gleich bitten, die Augen zu schließen. Und da könnt ihr euch sicher sein, wenn irgendein Geräusch kommt, was euch seltsam erscheint oder irgendjemand irgendwas sagt, könnt ihr euch sicher sein, Christoph kümmert sich drum. Ihr müsst euch nicht ablenken lassen davon. Okay?
Okay.
Also, dann guckt mal. Guckt mal um euch herum, guckt euch mal den Raum an, wo seid ihr gerade, und wenn ihr euch ein bisschen bewusst geworden seid, wo ihr seid, physisch, dann schließt mal langsam die Augen. Wenn jemand nicht die Augen schließen möchte, auch kein Problem, könnt ihr auch offen lassen, aber es hilft eigentlich, die Augen zu schließen. So, dann schließt mal die Augen und ich wechsle mal ins Du, das geht ein bisschen leichter. Dann würde ich dich mal bitten, einfach mal zu spüren, wie du auf dem Fußboden oder der Unterlage gerade sitzt. Wie fühlt sich das an, dass du da sitzt? Vielleicht tut irgendwo was weh, vielleicht ist es ganz bequem. Wie fühlt sich dein Körper an? Ist der leicht? Ist der schwer? Sitzt du aufrecht? Sitzt du eher krumm da? Wie, einfach mal darauf achten, wie sich der Körper anfühlt. Und richte jetzt mal deine Achtsamkeit, deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Wie ist denn dein Atem gerade? Wie fühlt sich das an, wenn die Luft hineinströmt und wenn sie wieder ausströmt? Einfach mal beobachten. Verändere deinen Atem nicht, beobachte ihn einfach. Einfach immer wieder mit dem Einatmen den Atem beobachten und beim Ausatmen. Und jetzt, wenn du da so sitzt und deinen Atem beobachtest, fühl mal in dich hinein, wie fühlst du dich gerade? Vielleicht fühlst du dich fröhlich, vielleicht fühlst du dich ein bisschen unsicher, vielleicht auch ein bisschen traurig, das kann auch sein, macht aber nichts. Einfach mal beobachten, wie es dir gerade geht. Und jetzt, von dieser Position aus, merkst du, dass du gerade deinen Körper, deine Gedanken, deinen Atem und deine Emotionen, dass du alles beobachten kannst. Du kannst irgendwie draufschauen. Das heißt, du bist nochmal irgendwas anderes, irgendjemand, der sich das gerade anguckt. Und dieser jemand, dieses Selbst, hat seit unzähliger, langer, langer Zeit eine ganz innige Beziehung mit Krishna. Und geh mal in Gedanken an einen heiligen Ort, den du schon mal besucht hast. Vielleicht in Vrindavan in Indien, an der Yamuna oder in einem Tempel oder an irgendeinem anderen Ort, wo du dich Krishna oder Gott ganz nah gefühlt hast mal. Geh mal dahin. Und schau mal um dich rum, wie sieht es denn da aus? Sind da andere Menschen? Gibt es da irgendwelche Klänge? Riecht es vielleicht auf eine bestimmte Weise? Ist es gerade tags oder ist es nachts? Und geh jetzt mal in diesem Ort. Wende dich mal an Krishna, der dort anwesend war, in irgendeiner Form. Vielleicht war er in Gedanken, vielleicht war es ein Deity von Krishna, eine Altargestalt, vielleicht war es der heilige Name, oder vielleicht war es die Gemeinschaft von Devotis, in der du Krishna wahrgenommen hast. Fühl mal die Gegenwart von Krishna in diesem Moment. Und werd dir bewusst, dass du eigentlich gar nichts anderes möchtest, als Krishna immer nahe sein. Vielleicht möchtest du Krishna an der Stelle ein Gebet darbringen. Vielleicht möchtest du ihm irgendetwas sagen. Mach das mal im Inneren. Sag Krishna, was du ihm zu sagen hast. Und während ihr jetzt alle in diesem Raum seid, würde ich gern mit euch nochmal den Heiligen Namen zusammen chanten und versucht mal dabei einfach in diesem inneren Raum zu bleiben. Vielleicht bleibt ihr gleich dort, vielleicht lasst ihr gleich eure Augen zu und bleibt an diesem heiligen Ort, an dem ihr wart und singt dort den Heiligen Namen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama
Krishna, Hare Krishna, Krishna. Thank you.
Zusammenfassen, wir haben ein spirituelles Herz. Es ist tiefer als unser Körper, unsere Emotionen oder unsere weltlichen Emotionen. Es ist das Nächste, was es gibt, das Nächste an uns dran. Und wir können diesen Raum betreten, indem wir in gute Gemeinschaft gehen, indem wir zusammen mit Devotees chanten den heiligen Namen, indem wir über Krishna hören. Und manchmal kann es auch helfen, eine solche Meditation zu machen, zum Beispiel vom Japa chanten oder vom Kirtan zu Hause zum Beispiel. Die kann man eigentlich auch ganz schnell machen. Also es ist nicht so, dass man sich jetzt ewig hinsetzen muss und dann so mit dem Körper, den Atem und so. Also wenn man ein bisschen geübt darin ist, kann man das in ein paar Sekunden kommt man dahin. Also es ist auch geeignet für die Arbeit, wenn man dann da Mittagspause sitzt und niemand guckt gerade und so. Und dann kann man dann vielleicht mal ein paar Mantras chanten zu Krishna, die aufrichtiger sind als das manchmal, ja, wenn man einfach so, oh, Hare Krishna, so dahin. Also man kommt relativ schnell tief, wenn man ein bisschen geübt ist. Ja, vielleicht hat jemand noch eine Frage, einen Kommentar oder irgendwas zu sagen. Inter.
Ja. Als ich so, ich sag mal, so zum spirituellen Leben wiedergekommen bin, also auch zu ISKCON auch direkt, ne, also ich war dann in der gleichen Bhakti wieder mit der Männer, habe ich dann aber auch so mitbekommen, dass man sozusagen diese tiefen Gefühle, die sich dann vielleicht in Tränen manifestieren, dass man die für sich behalten sollte. Und dann habe ich halt auch so Sachen gehört wie, ja, aber hast du nicht schon mal die Tränen von Maharaj gesehen? Und das war für mich so, ich weiß nicht, das habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört und du wahrscheinlich auch. Ich meine, auf dem Weg von Bhakti-Yoga geht es um diese tiefen Gefühle, da geht es um das Intimste überhaupt. Aber dann ist da trotzdem so ein Schleier und vielleicht auch so eine, ich weiß nicht, Gesellschaftsetikette von, aber halt es mal persönlich für dich. Und das heißt dann eigentlich doch, wenn du auch irgendwie in einem Kirtan sitzt mit Tausenden von Seelen, dass du da eigentlich das doch privat halten sollst. Und ich weiß auch, Satchinanda Swami Maharaj zum Beispiel hat jetzt auch so eine schöne Lecture gehalten, also mit diesem Vitrasura zum Beispiel auch, der eigentlich ein großer Dämon war, aber innerlich war ja der ein großer Gottgeweihter, und da ist dann halt einfach so nochmal die Frage hochgeschossen, wie sehr kann man das eigentlich teilen und nach außen leben? Und vielleicht kannst du einfach was sagen zum Wein ganz speziell. Darf man weinen oder soll man es dann doch lieber zu Hause machen?
Kannst du doch nicht unterdrücken, wenn es kommt, dann kommt dann.
Kann man tatsächlich mal klar, das machen wir also öfter als.
Danke für deine Frage. Magst du kurz für die Ecke in drei Sätzen das auf Englisch sagen, dass sie mitbekommen?
Ja, ja. Okay. So my question was about, is it, are we allowed to cry? Or is this something so personal that, you know, we all have like our own connection with Krishna and you have your own and, you know, we keep it separate. Or on the path of Bhakti Yoga, we actually share these emotions too.
Or is it necessary to follow some kind of etiquette, not crying in the temple, for instance? Ja. Also ich finde es eine super Frage. Zwei Punkte kommen mir in den Kopf. Erstmal auf der menschlichen Ebene haben viele von uns, glaube ich, ein Problem damit, wenn sie Gefühle anderer sehen und wenn jemand weint, ist ein relativ starker Gefühlsausdruck und das macht uns irgendwie, also es ist uns unbequem und wir können das schwer aushalten häufig und deswegen gehen wir schnell hin, trösten die Person und hör bloß auf zu weinen. Also das ist eigentlich, was wir häufig dann auch sagen. Also bitte befreie uns alle von diesem, von dieser schlimmen Situation, dass gerade jemand weint. Aber es ist völlig normal, dass manchmal jemand so stark ergriffen ist, dass da hier Wasser aus dieser Drüse läuft. Also das ist was völlig Normales. Also das ist ein Punkt, wo wir vielleicht ein bisschen entspannter sein könnten manchmal. Ein anderer Punkt ist, warum sagen das manchmal spirituelle Lehrer, dass man nicht zum Beispiel von den Detis weinen sollte? Also diese Aussagen gibt es. Was hat es damit auf sich? Es geht darum, dass wir in der Bhakti-Gemeinschaft, in der Gemeinschaft von Devotis anstreben, möglichst authentisch zu sein im Spirituellen. Also damit meine ich, wir wollen nicht, also wir wollen uns und anderen nicht was vormachen im Sinne von ich bin so nah mit Krishna und ich erlebe da gerade total was Abgefahrenes. Das sieht man besonders, wenn man in Indien manchmal in Tempeln ist, weil die Kultur ist ein bisschen anders als hier. Also es gibt da Leute, die, das habe ich selber schon gesehen, die tanzen dann vor dem Deity und sagen, hey, komm hin da! Und sie haben da so eine Technik, wie sie wirklich auch weinen und sprich irgendwie zur Schau stellen, dass sie jemand Besonderes sind. Also jemand, der ganz nah mit Krishna ist und dann irgendwo auch dann in der Gemeinschaft, wenn andere sehr aufrichtig Kirtan singen und wirklich versuchen, Krishna nahe zu kommen, eigentlich eine Störung sind. Weil das ist letztlich ein auf sich die Aufmerksamkeit ziehen. Ne? Also, dass man was darstellen möchte. Ich bin jetzt ganz fortgeschritten, deswegen weine ich sogar schon und ihr seid dann noch so, guckt da so verknirscht und habt eure Karte in der Hand und versucht so mit so viel Mühe Krishna nahe zu kommen. Und ich bin da schon dort. Also sowas gibt es. Meine Erfahrung ist, hier im Westen gibt es sowas eher selten. Also dass man, das ist vielleicht auch leider weniger wert, dass man jemand spürt, der etwas Besonderes ist hier, das kommt vielleicht dazu. Deswegen versucht es auch keiner, sich in diese Position zu bringen. Oder wird weniger wert geschätzt, das ist genauso viel wert natürlich, aber ihr wisst, was ich meine. Also ich versuche gerade, ein bisschen einzuordnen, wie es sein kann. Das ist hier nicht, ich nehme es hier nicht als ein großes Thema wahr. Wenn ich eine Empfehlung geben müsste, würde ich, will ich eigentlich nicht, aber wenn ich eine geben müsste, würde ich sagen, einfach sei einfach du selbst und was da kommt, was kommt halt und man muss ja nicht. Also ich finde, man merkt, wenn jemand gerade einfach stark ergriffen ist oder irgendeine Show macht. Also ich finde, das merkt man und da kann man eigentlich relativ entspannt mit umgehen. Also ich finde nicht, dass wir das durch eine Etikette oder irgendeine Policy irgendwie regulieren müssten. Also bin ich nicht der Meinung. Und wenn man das Gefühl hat, dass man vielleicht noch etwas subtilerer Punkt, wenn man das Gefühl hat, man sitzt gerade vielleicht in einer Gruppe von Devotis, die zu einem aufschauen und man erfährt, man ist gerade wirklich sehr berührt, auch von Krishna und dann kann es sein, dass es manchmal hilfreich ist, das nicht so zu zeigen, weil es kann einen schnell stolz machen zum Beispiel, dass sie dann denken, wow, der ist ja wirklich. Also es ist normal, dass jemand, der was Spirituelles, Faszinierendes sieht und das vorher noch nie gesehen hat, dass er sehr beeindruckt ist, meistens von der Person, die diese Emotion zeigt und sich dann sehr an der Person orientiert. Und weil man das nicht zu sehr möchte, als die Person, die etwas, die jetzt auf dieses Podest gehoben wird vielleicht, ist es manchmal hilfreich, das zurückzuhalten. Also
das, auch, dass die anderen dann leidisch sind.
Oder dass niemand neidisch ist, genau. Das habe ich noch nicht so erlebt, aber kann auch sein, ja. Ja, also ist viel Common Sense dabei, würde ich sagen. Mir fällt, das sind nicht so die Hast du vielleicht noch eine Idee, Sadashiva, die es vielleicht noch etwas klarer ausdrücken kann?
Ich denke, du hast das sehr klar ausgedrückt. Ich habe das nur schon ein paar Mal erlebt, wo wirklich jemand wirklich ernsthaft ergriffen war. Und das ist dann eher eine Erfahrung, die uns nicht unbehaglich macht, jemanden so weinen zu sehen, sondern eher inspiriert. Das ging mir vor 2-3 Jahren so in Woodstock. Da stand eine Person hinten im Kirtan-Zelt spätabends. Ihr liefen einfach nur die Tränen übers Gesicht. Dann habe ich ihn gefragt, warum weinst du denn? Er meint, es ist so schön, so viele so glückliche Menschen hier zu sehen. Und das ergreift mich einfach. Und das hat mich inspiriert und nicht irgendwie komisch fühlen lassen. Aber wenn jemand auf eine andere Art und Weise weint, wenn es vielleicht das Weinen eher sich auf sich selber bezieht, auf das Ego und nicht auf die Erfahrung mit Krishna, dann ist es eher das, wo wir uns ein bisschen komisch fühlen und das Gefühl haben, wir müssten jetzt einschreiten und irgendwie intervenieren. Und von daher denke ich, wenn wir wirklich eine authentische, ernsthafte Erfahrung mit Krishna machen, die uns so berührt, dann brauchen wir das auch nicht unterdrücken. Aber man muss, wie du gerade schön gesagt hast, das auch nicht zur Schau stellen und dann aufspringen und, oh, Govinda! Und dann schaut alle her, ich bin in Ekstase. Das wird auch ein ernsthafter Vaishnava nie tun, sondern er wird. Prabhupada hat das, gibt es auch einige schöne Beispiele, wo Prabhupada in Ekstase gefallen ist und angefangen hat zu weinen. Das war dann aber auch keine Sturzfluten, die ihm aus den Augen gelaufen sind, sondern das waren dann vielleicht 2-3 Tränen und dann war er sehr ernst und sehr in sich gekehrt in dem Moment. Und das ist eigentlich völlig eine normale Ausdrucksweise von Ekstase für eine Bodhi, die inspirierend ist und nicht verstörend ist.
Danke, ich fand das gerade eine gute Ergänzung. Was mir gerade noch einfällt, in manchen Kreisen herrscht so dieses Verständnis vor, erst wenn man Prema Bhakti, also die höchste Stufe der Hingabe erreicht hat, ist man wirklich echt ergriffen von Krishna. Also das ist aber nicht so. Also es gibt auch schon auf allen Stufen gibt es diese Möglichkeit. Also wie du auch beschrieben hast, jemand steht einfach im Zelt und beobachtet einfach aus seiner Beschreibung heraus erstmal glückliche Menschen. Und auch was das bedeutet im Herzen dieser Person, das wissen wir doch nicht. Also das kann alles Mögliche sein. Und wir müssen das nicht immer so einordnen. Finde ich einen tollen Punkt. Danke, Indra, dass du das Thema aufgebracht hast. Gibt es denn noch Themen im Raum? Fragezeichen, Kommentare?
Wann ist der nächste 4 Stunden
hier? Nee!
Am Montag.
Achso, nein, das stimmt.
Da ist die Antwort. Am Montag. Ist Jamashtami. Okay, dann ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Es war mir eine große Freude und Ehre, hier über Krishna sprechen zu dürfen und euch eure spirituell inspirierenden Gesichter zu sehen. Ihr guckt ja alle mich an, ich kann euch alle anhalten. Ist noch besser. Okay, vielen Dank. Hare Krishna.
Hare Krishna.